Es gibt auch Versuche, schwierige Empfänger zu typologisieren, beispielsweise die Wunschlosen, die immer sagen, sie haben keine Wünsche, aber letztlich doch beleidigt wären, wenn sie zu Weihnachten als Einzige nicht beschenkt würden. Es gibt die Interessenlosen, denen wirklich nichts einfällt, die sich für nichts zu interessieren scheinen, außer ihrem Sofa, in dem sie eben das Fernsehprogramm den ganzen Tag sehen. Und es gibt natürlich auch die besonders kritischen und wählerischen, die nichts anderes gelten lassen als ihren Geschmack und ihre Interessen und auch ihren Kreativitätsanspruch, der nur schwer zu erfüllen ist.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Mit Axel Dorloff. Nicht nur zu Weihnachten und an Geburtstagen, auch zur Geburt, zur Taufe, zum Schulanfang, zur Hochzeit, zu Ostern oder auch mal so einfach zwischendurch. Wir Menschen schenken und werden beschenkt das ganze Leben lang. Aber längst nicht allen bereitet das Schenken auch Freude. Für manche ist es auch eine Last, eine Verpflichtung, es verursacht Stress. Denn das Schenken kann auch daneben gehen. Geschenke können auch mal nicht so gut ankommen oder sogar unangenehme Folgen haben. Denn es gibt heimliche Regeln und doppelte Botschaften beim Schenken. Kurzum, Schenken ist gar nicht so einfach, sondern ein komplexes psychologisches und soziales Phänomen. Das perfekte Geschenk zur Psychologie des Schenkens. So heißt das neue Buch von Professor Bernd Staus. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und war Inhaber des Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Was die Wissenschaft über die Psychologie des Schenkens sagt, das ist jetzt Thema in den Wissenswerten. Hallo Herr Staus.
Hallo Herr Dorloff.
Lassen Sie uns beginnen wie Ihr Buch. Da stellen Sie zu Anfang die Frage, Schenken, Freude, Pflicht oder Frust? Was überwiegt denn bei den meisten?
Also ich denke, die Freude ist denn doch überwiegend. Aber gerade in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, nämlich auf der Suche nach dem richtigen Geschenk für viele zu Weihnachten, da ist doch auch sehr viel Unsicherheit und auch Angst, möglicherweise ein falsches Geschenk zu machen, vorhanden. Und die Pflicht ist immer da.
Die Pflicht ist immer da. Wie wird die gefühlt? Oder was für eine Pflicht ist das?
Ja, das waren schon die Anthropologen, die ersten Schenkforscher, die den Austausch von Gaben in archaischen Völkern auf pazifischen Inseln untersucht haben, die festgestellt haben, dass Schenken, von denen wir ja eigentlich annehmen, das ist ein ganz freiwilliger Akt, dass es durchaus eine Pflicht ist. Nicht eine Pflicht im Sinne einer Vertragserfüllung, aber doch eine soziale Pflicht. Das merkt man schon daran, dass wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind zum Heiligabend eingeladen und kämen ohne Geschenk, dann würden wir sicherlich die Stimmung verderben und einen Tabubruch begehen. Und es ist nicht nur die Pflicht zu geben, es ist auch die Pflicht zum Annehmen. Wiederum am Heiligabend, wenn wir ein Geschenk bekommen und sagten, von dir nehme ich das Geschenk aber nicht an, dann ist die Stimmung auch vorbei, nicht? Und in den archaischen Völkern wäre das eine Kriegserklärung.
Nehmen wir mal Weihnachten. Sie haben es ja jetzt auch schon angesprochen. Das Datum kommt ja selten überraschend. Trotzdem hat man ja kurz vor Weihnachten immer das Gefühl, der Druck, schnell noch Geschenke zu kaufen, ist bei vielen unglaublich groß. Also diese Hektik, das Gedrängel, die Geschäfte sind voll, die Paketdienste überlastet. Woran liegt das?
Ich denke, dass man das doch immer wieder aufschiebt, obwohl man natürlich dieses Datum immer schon weiß und es ja wirklich eher überraschend ist, dass man sich immer wieder jedes Jahr überraschen lässt. Aber es liegt auch daran, dass doch zu Weihnachten auch die Liebsten beschenkt werden und denen möchte man eigentlich schon ein wirklich gutes, wenn nicht gar perfektes Geschenk machen. Und das ist eben wirklich schwierig. Das gelingt nicht immer. Und im Bewusstsein dieser Schwierigkeit schiebt man das auch auf. Und das führt zu dem Druck, am Ende dann doch noch etwas zu schenken. Wobei dann es dann in der Regel vor allen Dingen nicht gelingt, ein perfektes Geschenk zu machen.
Wie würde denn so ein perfektes Geschenk aussehen?
Ja, es gibt einen amerikanischen Konsumkulturforscher, der heißt Russell W. Berg. Und der hat in den 90er Jahren einen Aufsatz geschrieben, The Perfect Gift, also das perfekte Geschenk. Und darin Eigenschaften beschrieben, die man in der Regel dem perfekten Geschenk zuschreibt. Dazu gehört, dass es maßgeschneidert ist auf die Bedürfnisse und die Wünsche und auf die Person des Empfängers, dass es überrascht und möglicherweise auch Mühen und Opfer auf Seiten des Gebers verlangt.
Das heißt, auch da schon werden immer diese zwei Perspektiven gesehen, weil wir haben ja immer denjenigen, der schenkt oder diejenige, die schenkt und dann die Person, die das Geschenk bekommt.
Das ist völlig richtig und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja hier zwei Bewertende haben Und diese Bewertungen fallen häufig auseinander. Das heißt also, der Geber ist möglicherweise der Meinung, ein ganz besonders tolles, ein besonders teures, ein besonders wertvolles Geschenk gemacht zu haben. Aber der Empfänger hat eine andere Sichtweise, weil er andere Werte zugrunde legt. Ein Beispiel, es kann sein, dass ein Geber, ein Mann seiner Frau, ein teures Geschenk macht, ein Gebrauchsgegenstand, ein Thermomix beispielsweise, die Frau aber lieber an einem symbolhaften Geschenk, das die Liebe des Partners zum Ausdruck bringt, interessiert wäre. Und dann ist ein Konflikt nicht mehr zu vermeiden. Man muss schon einen Perspektivenwechsel vornehmen, man muss sich einfühlen in den anderen, sich überlegen, was könnte ihm eine Freude machen, sich vielleicht auch vorstellen, dass er das Gepäck, dass er das Geschenk auspackt und welches Gesicht er dann macht und ob es ihm wirklich dann gelingt, mit diesem Geschenk Freude oder gar Begeisterung auszulösen. Der wesentliche Fehler ist, dass man sich an den eigenen Bedürfnissen, Interessen und Wünschen und am eigenen Geschmack interessiert und meint, den anderen in dieser Weise dann den eigenen Geschmack mit dem Geschenk in pädagogischer oder sonstiger Absicht aufdrücken zu können. Das misslingt.
Da hätten wir schon mal eine Regel. Was kann ich denn noch tun, damit mir das Schenken möglichst viel Freude bereitet? Erstmal als Schenkender und halt nicht zur Last wird.
Also wir haben eben ja schon gesagt, also Einfühlungsvermögen ist das eine, aber bei dem Einfühlungsvermögen eben auch darüber nachdenken, was den emotionalen Wert des Geschenks erhöhen könnte. Und darüber hinaus gilt es natürlich auch zu beachten, dass Geschenke Informationsmedien sind. Darüber nachzudenken, was das Geschenk über sich und über den Empfänger aussagt, also das heißt, wie man selber den Empfänger sieht und möglicherweise auch über die Beziehung. Und dann sind eben auch Geschenkregeln einzuhalten, die hatten Sie am Anfang schon angesprochen. Regeln, von denen wir häufig bewusst gar nichts wissen, aber die wir dennoch irgendwie ansozialisiert bekommen haben und die wir in der Regel auch erfüllen, aber auch erfüllen müssen.
Was wären denn die Regeln? Könnt ihr da noch ein paar nennen?
Ja, Regeln gelten insbesondere für den Austausch von Geschenken, der von mehreren beobachtet wird. Das ist ja eine typische Situation zu Weihnachten, wo wir nicht nur einen Geber und einen Empfänger haben, die sie ihre Geschenke austauschen, sondern wo sehr viele das beobachten und zwar vergleichend beobachten. Und in dieser Situation muss man natürlich auch sehen, welche Botschaften dann ausgetauscht werden. Und da gibt es auch einen amerikanischen Forscher, der in den 80er Jahren schon beobachtet hat, welche Regeln die Leute einhalten. Und das sind Regeln, die sich möglicherweise verändern, aber doch vielfach auch noch gelten. Beispielsweise, dass die Partner in einer Beziehung sich in der Regel ja sozusagen die wichtigsten Personen sind und dass sich das auch in den Geschenken widerspiegeln muss. Dazu gehört auch, dass Kinder, und zwar lebenslang, in gleicher Weise bedacht werden. Denn solche Regeln haben Botschaften und die Botschaft bedeutet in diesem Falle, wir haben oder ich habe meine Kinder in gleicher Weise lieb. Familiäre Beziehungen sind dann sowieso kompliziert. Ja, das gilt auch für eine andere Regel, die schon aus dieser archaischen Schenkforschung abgeleitet wird oder dort schon beobachtet worden ist, nämlich diese sogenannte Reziprozitätsregel, die besagt, dass sich ein Annehmender, also ein Empfänger, mit der Annahme des Geschenks in eine Art Schuldposition begibt, ein Spannungsverhältnis aufgebaut wird. Und dass man dieses Spannungsverhältnis nur lösen kann, indem man das Geschenk erwidert, also ein Gegengeschenk macht. Und dann spricht man sogar von einer balancierten Reziprozität. Das heißt also, dass sich Geschenk und Gegengeschenk einigermaßen in die Waage halten sollten. Und nun zurück zur Familie. Nun kann es natürlich sein, dass sich Geschwister in der finanziellen Ausstattung und ihren finanziellen Möglichkeiten unterscheiden. Und dass dann beispielsweise die finanziell besser ausgestattete Schwester ihrem Bruder auch ein großzügiges Geschenk macht, das allerdings dann vielleicht bei ihm vielleicht gar nicht so gut ankommt. Zum einen, weil der Druck auf ein teures Gegengeschenk da ist oder eben, wenn das nicht möglich ist, dies wiederum als ein Beweis der Demütigung durch die eigene Geschwister angesehen werden kann. Also es ist nicht einfach.
Aber andersrum, viel verdienen und billig Ramsch verschenken ist ja auch schwierig, oder?
Das geht gar nicht. Geld ist nicht nur Geld, sondern ist natürlich auch ein Symbol. Und wenn jemand, dem es wirklich gut geht, einen offensichtlichen Ramsch verschenkt, dann ist das natürlich Ausdruck oder kann nur als Ausdruck von Geiz und Kleinlichkeit interpretiert werden.
Inwieweit ist denn generell die Höhe des Preises entscheidend für die Zufriedenheit des Beschenkten? Oder gilt da auch eigentlich die gute alte Regel von Oma, die ja lieber was Selbstgemachtes bekommen hat?
Ja, das sind so zwei Dinge, die da anzusprechen sind. Also Geld, der Preis eines Geschenks kann schon eine Rolle spielen, aber er ist in den meisten Fällen nicht entscheidend, sondern doch mehr der symbolische Wert, der emotionale Wert, der die Nähe zwischen den Personen signalisiert. Allerdings zeigen empirische Studien, dass Geber sehr häufig von der Annahme ausgehen, dass mit der Preishöhe auch die Zufriedenheit des Empfängers steigt. Und das hat ja auch eine gewisse Plausibilität, weil man sagen kann, ein hoher Preis heißt eben auch eine hohe Investition in die Beziehung und man könnte davon ausgehen, dass der Empfänger das honoriert. Das ist aber nicht immer gegeben. Die empirischen Studien zeigen auch, dass gerade Empfänger eine andere Ansicht haben. Und es gibt eben auch diese empirischen Studien, gerade vom Anfang von Liebesbeziehungen, in denen ein zu teures Geschenk eher zu psychischer Reaktanz führt und zum Widerstand und möglicherweise sogar zur Zurückgabe des Geschenks und zum Abbruch der Beziehung, weil man sich etwa bestochen, gekauft oder unangenehm in eine Abhängigkeitsposition fühlt.
Wie geht man denn Ihrer Ansicht nach oder vielleicht auch der Studienlage nach mit schwierigen Empfängern um? Also es gibt ja bei vielen eine Großtante oder einen Großonkel, der oder die dafür bekannt ist, auch mal ein Buch zurückzuschicken, weil er es nicht gut fand. Gibt es da Tipps?
Eigentlich gibt es nicht wirklich Tipps. Es gibt aber Untersuchungen, wie Menschen mit schwierigen Empfängern umgehen. Es gibt auch Versuche, schwierige Empfänger zu typologisieren, beispielsweise die Wunschlosen, die immer sagen, sie haben keine Wünsche, aber letztlich doch beleidigt wären, wenn sie zu Weihnachten als Einzige nicht beschenkt würden. Es gibt die Interessenlosen, denen wirklich nichts einfällt, die sich für nichts zu interessieren scheinen, außer ihrem Sofa, in dem sie eben das Fernsehprogramm den ganzen Tag sehen. Und es gibt natürlich auch die besonders kritischen und wählerischen, die nichts anderes gelten lassen als ihren Geschmack und ihre Interessen und auch ihren Kreativitätsanspruch, der nur schwer zu erfüllen ist. Und wie geht man damit um? Was man beobachten kann, ist, dass Menschen dann sich Hilfe suchen, dass sie Rat fragen bei anderen, möglicherweise sich auch beim Shoppen begleiten lassen, dass sie sich auf Impulskäufe verlassen, also beim Shoppen einfach hoffen, dass der Erkenntnisblitz sie dann trifft oder indem sie gewohnheitsmäßig vorgehen, indem sie sich überlegen, was war letztes Jahr? Letztes Jahr habe ich eine Flasche Whisky geschenkt, das war ja eigentlich nicht ganz falsch, also gibt es dieses Jahr wieder eine Flasche Whisky. Aber alle diese Strategien sind natürlich keine Garantien, dass hier wirklich Zufriedenheit beim Empfänger auftritt. Aber es entlastet den Geber in der Situation der Entscheidungsfindung und das für das Problem ist ja in diesem Fall auch wirklich der schwierige Empfänger.
Welche Rolle spielt denn eigentlich die Vergänglichkeit eines Geschenks? Also die Flasche Whisky, die Sie angesprochen haben, die ist ja irgendwann leer. Der Präsentkorb mit den leckeren Pastanudeln vom Italiener, der ist auch irgendwann leer. Hat das einen Vorteil?
Ja, das hat einen Vorteil deswegen, weil das Geschenk dann tatsächlich konsumiert werden kann und dann eben auch, wie Sie sagen, vorbei ist. Im Gegensatz beispielsweise zu Geschenken, von denen der Geber ausgeht, dass sie in der Wohnung und im Zimmer öffentlich quasi präsentiert wird. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Ein selbstgemachter Kalender beispielsweise oder ein Aquarell ist nicht nur deswegen dann ein gutes Geschenk, weil der Geber von sich meint, er wäre ein guter Maler, sondern wenn er dann noch erwartet, dass es wirklich präsentiert wird und immer gesehen wird und der Empfänger beispielsweise eben diesen Geschmack nicht teilt, aber dieses Geschenk letztlich doch immer präsentieren muss, dann ist das eigentlich auch ein permanenter Ärgerfaktor und der Empfänger hofft nur, nächstes Jahr nicht wieder so etwas zu bekommen.
Welche Rolle spielt denn Ihrer Ansicht nach der kulturelle Kontext? Es kann ja schon im Nachbarland ganz anders sein als bei uns. In einer bestimmten Region gibt es vielleicht schon andere Regeln des Schenkens. Was sagt die Forschung da?
Ja, zum einen ist Schenken tatsächlich ein kulturübergreifendes Phänomen. Wir kennen es in allen Kulturen und in allen Zeitaltern. Aber wir haben natürlich und wir haben auch kulturelle Angleichungsprozesse, gerade im Zuge der Globalisierung, wo selbst Geschenkanlässe ja internationalisiert werden. Man denke nur an den Valentinstag, der ja nicht nur in angloamerikanischen Ländern inzwischen verbreitet ist, sondern auch in vielen anderen Ländern, selbst bei uns. Andererseits stimmt es, wie Sie sagen, dass es noch weiterhin kulturelle Unterschiede gibt. Die sind sogar national in verschiedener Hinsicht. Und das wird beispielsweise auch in den Management-Handbüchern für internationales Management als ein Punkt immer wieder erwähnt. Also beispielsweise, ob man, welche Anzahl von Blumen man schenken darf, welche Farben die Blumen haben sollten, ob man das Geschenk mit beiden Händen übergeben soll, wie in Japan, oder nur mit der rechten Hand, wie in Ägypten, ob man ein Geschenk sofort auspacken soll, wie in Chile, oder dann doch eben erst in Abwesenheit des Schenkers. Also da gibt es also so kleine praktische Tricks. Und dazu gibt es aber doch auch eine umfangreiche Forschung zu kulturkreisspezifischen Unterschieden, etwa zwischen den westlichen Ländern und der ostasiatischen Kultur, wo man eine erhebliche kulturelle Distanz sieht.
Was meinen Sie damit?
Ja, es gibt Studien, die basieren beispielsweise auf den Kulturkreisunterschieden von Gerd Hofstede. Der hat die Kulturkreise des westlichen Kulturkreises und des östlichen Kulturkreises unterschieden aufgrund verschiedener Kriterien. Zu diesen Kriterien gehören beispielsweise auch Kollektivismus und Individualismus und Risikovermeidung oder Risikoneigung. Und nehmen wir nur einmal das Beispiel Individualismus und Kollektivismus. Dem westlichen Kulturkreis wird das Stichwort individuelle Kultur zugewiesen, während die östliche Kultur mehr geprägt ist durch Kollektivismus, das heißt durch eine größere Gruppenintegration. Und das zeigt sich dann im Schenkverhalten darin, dass der Preis und das hohe Image einer Marke in östlichen Kulturen eine wesentlich größere Rolle spielt, weil die Produkte ein Statusmerkmal sind, ein Statusmerkmal, der den Rang auch in der sozialen Gruppe demonstriert. Und die Risikoneigung, das heißt die geringere Risikoneigung, die dem östlichen Kulturkreis zugesprochen wird, äußert sich beispielsweise darin, dass das Moment der Überraschung nicht so positiv gewertet wird wie im westlichen Kulturkreis. Das heißt, hier ist man mehr an Gleichklang, an Standard, an Harmonie interessiert, sodass deswegen auch eher Standard und erwartbare Geschenke im Vordergrund stehen.
Gibt es denn ein paar Dinge, an die Sie sich halten, wo Sie sagen, das ist für mich so eine goldene Regel?
Also ich denke, dass die Kriterien des perfekten Geschenks von Belk durchaus Orientierungsleitlinien sind. Also sich wirklich mit dem anderen beschäftigen, zu sehen, ob es nicht schwache Signale gegeben hat, wo man einen Hinweis bekommt, auch auf geheime Wünsche, versuchen zu überraschen und letztlich auch sich Mühe geben. Also ich denke, das sind schon sehr sinnvolle Leitlinien.
Herr Professor Strauß, vielen Dank für das Gespräch.
Herr Dorloff, ich danke Ihnen.
Zu Gast in den Wissenswerten Bernd Staus. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Professor und war Inhaber des Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.